Ja, zunächst möchte ich ganz herzlich danken für die schönen Lobpreislieder, diesen wunderbaren Eingang. Und ihr habt eigentlich den Psalm, über den wir heute hören wollen, schon voll und ganz gesungen. Den Psalm 103. Der Psalm 103 wird in der Lutherausgabe von 1984 bezeichnet als das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes. Ja, in diesem Psalm ist die Barmherzigkeit Gottes, die uns zugewendet ist, das, was uns bewegt. Wir freuen uns darüber. Ich möchte in kleinen Abschnitten den Psalm lesen und mit euch durchgehen. Und der David, der Psalmist, sagt, das Loben macht euch fröhlich und wieder jung. Das ist schön, wenn man alt geworden ist, dass man wieder jung wird in seinem Inneren, in seinem Geist und sich freuen kann. Ich lese die ersten 5 Verse von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Für David ist Gott Herr und für David ist Gott heilig. David hat also ein klares Gottesbild und das lässt ihn Gott loben und Gott anbeten. Ich glaube, für viele Menschen ist das Gottesbild manchmal ein Zerrbild, auch für Christen. Unsere persönlichen Gottesbilder, die wir in unserem Herzen tragen, haben verschiedene Ursachen und Hintergründe und Erfahrungen. Eines und auch Weltanschauung gehört genau dazu. Einesteils hören wir das bei unseren Eltern, wenn wir in einem christlichen Haus aufgewachsen sind. Wenn wir in einem Haus aufgewachsen sind, wo Gott überhaupt keine Rolle spielt, haben wir ein ganz anderes Weltbild. Wir haben einen Schwiegersohn, der in so einem Haus aufgewachsen ist. Der hatte natürlich ein total anderes Weltbild, bis er sich bekehrt hat und gläubig geworden ist. Also das Elternhaus prägt uns auch in der Frage, wie wir über Gott denken. Aber auch die Unterweisung zum Beispiel in der Gemeinde. Auch die Predigten, die wir hören, prägen unser Gottesbild. Eine harte, unbarmherzige Erziehung vermittelt uns das Zerrbild eines harten und strafenden Gottes. Und mancher trägt dieses verzerrte Gottesbild in sich. Aber auch eine gesetzliche Verkündigung und Unterweisung, die nur immer den erhobenen Zeigefinger zeigt, kann unser Gottesbild ja verzerren. Wenn Gott immer als der Polizist gesehen wird, der alles sieht und der uns über alles zur Rechenschaft zieht. In meiner Kindheit in der Gemeinde in Bad Ischl war eine alte Schwester, sie ist schon natürlich lang gestorben, die Maria Nowotny. Sie hat ein ganz strenges Gottesgebild uns vermittelt. Ich habe mich mit 12, 13 Jahren bekehrt und sie meinte, ich wäre nicht richtig bekehrt, weil ich noch immer gern Fußball spiele. Also so verzerrte Gottesbilder können einen schon zu schaffen machen. Ich habe zum Glück viele andere Christen erlebt, die das ganz anders gesehen haben und die mein Gottesbild verändert haben. Es gibt gar früher, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gesungen wird, ein Lied, ein Kinderlied, das mich immer auch ein bisschen gestört hat. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Also das ist etwas, was unser Gottesbild ja sehr prägen kann. Aber auch eine alles gutheißende Erziehung und Belehrung kann ein anderes Zerrbild in uns hervorrufen. Vielleicht das Zerrbild, Gott ist ein lieber alter Opa oder ein lieber alter Onkel, der alles laufen lässt. Wir brauchen ein klares Gottesbild, so wie es hier deutlich wird bei David. Wir brauchen kein diffuses Gottesbild. Wir brauchen auch nicht Religion, denn Religion macht Menschen zu Anhängern einer Lehre. Religion macht Menschen eigentlich nur zu religiösen Menschen, manchmal auch zu Fanatikern. Nur das Evangelium von Jesus Christus, die Botschaft der Bibel, zeigt uns ein rechtes Gottesbild. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Hier möchte ich ein paar Worte sagen zu dem biblischen Begriff Seele. Es ist ja interessant, dass das hebräische Wort, das hier steht, Nefesh, in der Regel mit Seele übersetzt wird. Und dieses Wort Nefesh kommt 754 Mal im Alten Testament vor. Es ist also ein wichtiges Wort. Die Grundbedeutung dieses Wortes ist eigentlich Kehle oder Schlund. Oder wir würden heute sagen, die Luftröhre. Die Luftröhre ist nötig, dass wir ein- und ausatmen können. Ich habe vor zwei Wochen einen Bruder besucht im AKH in der Intensivstation. Er hat eine schwere Herzoperation oder zwei schon hinter sich. Und er hatte so ein Schläuchchen da in der Kehle, weil er nicht selber atmen konnte. Und er konnte auch nicht reden. Und wenn er mir was mitteilen wollte, hat er es auf eine Tafel geschrieben. Also das ist schon etwas sehr Wichtiges, der Kehlkopf und das Reden können. Denn die Sprache und die Kommunikation in der Sprache gehört ja zur Elementarstruktur eines lebendigen Christseins. Wenn wir die Sprache verlieren, das heißt, wenn wir als Ehepartner nicht mehr reden miteinander, wenn wir in der Familie nicht mehr reden miteinander, wenn wir in der Gemeinde nicht mehr reden miteinander, dann stimmt etwas nicht. Das gehört ganz elementar dazu, dass wir miteinander reden. Grundlegend für die biblische Sicht des Menschen als Seele ist die Bibelstelle in 1. Mose, wo es heißt, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Hebräisch Nefesh Chaya. Wie geschah das? Hier wird uns beschrieben, dass Gott aus Staub ein Gefäß getöpfert hat. Gott gestaltete also den Menschen sozusagen als ein Gefäß. Und wir wissen, der Sinn eines Gefäßes ist es, dass Inhalt hineinkommt, dass es mit Inhalt gefüllt wird. Und die Bibel sagt uns, dass das Gefäß unserer Seele dann mit guten Inhalt gefüllt wird, wenn wir in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben. Fehlt dieser Inhalt, dann bleibt das Gefäß, nämlich die Seele, inhaltslos und leer. Das hat Gott so geschaffen, aber durch den Sündenfall hat sich das alles geändert und muss erneuert werden. Darum sagt der Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. In das Gefäß seiner Seele kommt der Friede Gottes. Wenn wir diesen Verlust in uns merken, dann dürfen wir als Christen immer wieder zu Jesus gehen und sagen, fülle mich mit deiner Gnade, mit deiner Liebe. Also die Seele bedeutet das Gefäß für das Leben, das uns durch den Odem Gottes gegeben ist. Und die Bibel verkündigt uns einen guten und treuen Gott. Einen Gott, der uns führt und leitet, der selbst seinen Sohn für uns nicht verschont hat, sondern uns geschickt hat, damit wir errettet werden. Noch etwas in diesem Text in Bezug auf Hebräisch. In Hebräisch heißt es eigentlich nicht, lobe den Herrn meine Seele, sondern segne den Herrn meine Seele. Da steht das Wort Borik und das hebräische Wort hat eben Luther mit Lobe übersetzt. Segen ist nach dem hebräischen Verständnis etwas Gutes. Etwas Gutes über jemanden und zu jemanden reden. Das ist Segen. Ne? Das kann schon ein Segen sein, wenn jemand zu uns was Gutes sagt und uns vielleicht ein bisschen lobt. In unserer Leistungsgesellschaft ist das vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Und die Österreicher, meine ich, tun sich auch ein bisschen schwer im Loben. Sag manchmal, das höchste Lob eines Österreichers ist, das war nicht so schlecht, was du gemacht hast. Ja, also wenn unsere Chefs und unsere Brüder und Schwestern etwas Gutes uns sagen, auch über uns selber, dann ist das wichtig. Früher habe ich manchmal den Eindruck gehabt, dass man das gescheut hat, weil man befürchtet hat, wenn man über jemanden was Gutes sagt, dann könnte ihm das in den Kopf steigen und er könnte hochmütig sein. Aber hier in diesem Vers redet Psalm nur Gutes von Gott. Nur Gutes zu Gott und von Gott und über Gott. Er sagt, Gott ist vergebend, Gott heilt, Gott krönt, und Gott macht unser Herz satt. So lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, deinen heiligen Namen. Wer so betet, für den ist Gott ein Gegenüber geworden, nicht irgendein höheres Wesen. So beten nur Menschen, die durch den Glauben zu einer lebendigen Beziehung zu Gott gefunden. Menschen, die in Gott nur eine rachsüchtige Instanz sehen, die beten so nicht. Für sie gibt es keinen Gott, über den man was Gutes sagen könnte. Und Menschen, die sich innerlich von Gott verabschiedet haben, beten manchmal auch nicht zu Gott, sondern ganz umgekehrt. Wieso lässt du das zu und warum ist das so und das so? In dem Lob Davids begegnet uns eine große Nähe, Vertrautheit zu Gott. Und das trotz der Distanz, die er dabei bewahrt, die im Grunde, wie er sagt, da ist, denn Gott ist heilig. So hoch der Himmel ist über der Erde, lässt er seine Gnade walten über uns. Das gilt nicht nur von der Gnade, das gilt auch von Gott selbst. So hoch der Himmel über der Erde ist, so anders ist Gott und so gnädig ist Gott. Und in Vers 14 heißt es, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, vergänglich nämlich. Gott aber ist nicht vergänglich, Gott ist ewig. In Vers 19, der Herr hat seinen Thron im Himmel, sein Reich herrscht über alles. Gott wird uns hier vorgestellt als Herr. als Jahwe, wie wir gesungen haben, als Herrscher, der nicht nur reagiert, sondern in seiner Güte regiert, in seiner Güte agiert, dessen erstes Wort an uns die Liebe, die Gnade Gottes ist. Er ist der Gott, der segnet, der uns etwas Gutes zu sagen hat. Der Grund für Davids Bekenntnis sind ja auch persönliche Erfahrungen, die er gemacht hat. Der dir deine Sünden vergibt, heißt es hier. Die Verse sind eigentlich auch ein Blick in die Biografie des Davids. Es war im Leben des Davids nicht alles nur super und gut und vorbildlich. Wir kennen dieses Kapitel im Leben des David, die den Ehebruch mit der Bathseba anspricht, der Frau eines Offiziers aus seinem Heer, den David dann noch mit böser Absicht und in verlogener Weise, muss man sagen, in die vorderste Kampflinie entsandte. Der ist dort gefallen. Im Psalm 32 lesen wir, wie Paulus diese Tat beschäftigt hat. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, sagt er im Psalm 32, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Dann sagt er, denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Beine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete wie im Sommer. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Wir lesen, dass David, genauso wie wir Menschen alle geneigt sind, verschweigen wollte, verduschen wollte, unter den Teppich kehren wollte, rechtfertigen wollte. Das ist eine Reaktion, die wir Menschen auch kennen. Aber das Gewissen des Davids hat ihn nicht losgelassen. Schlaflosigkeit war da, er konnte nicht mehr schlafen. Psychosomatische Störungen. Er hat in seinem Körper gemerkt, dass was nicht stimmt. Aber die Vergebung, die ihm Gott zugesprochen hat, hat ihn befreit. Hat ihn befreit vom Verheimlichen müssen und auch befreit von seiner Schuld. Wenn man etwas verheimlichen muss, das ist sehr anstrengend, nicht? Das kann einem sehr hernehmen, dass man etwas verheimlichen muss, weil Schuld da ist. Aber er erfuhr ja die Gnade Gottes. Aber eines muss man auch sagen, vergessen konnte er die Geschichte mit der Bathseba eigentlich nie. Sein Sohn Salomo hat ihn eigentlich immer ein bisschen daran erinnert. Aber er wusste dabei, Gott hat vergeben. Bekennen, dass Gott vergeben hat, ist kein billiges zur Tagesordnung übergehen. Vergebung ist ein großes Geschenk. Vergebung macht frei, frei zum Leben. Vergebung dreht das Rad zwar nicht zurück, Geschehenes bleibt geschehen, Gesagtes bleibt gesagt. Man kann eigentlich nichts zurücknehmen, auch wenn jemand sagt, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, dann geht das nicht mehr gut. Wenn es gesagt wurde, wurde es gesagt. Oder wenn jemand sagt, vergessen wir die ganze Geschichte, das geht eigentlich in Wirklichkeit auch nicht. Vergebung löscht ja in unserem Gedächtnisspeicher nicht alles automatisch aus. Vergebung heißt auch nicht automatisch vergessen. Was bewirkt Vergebung? Wir erinnern uns an vergebenes Unrecht anders als ein unvergebenes Unrecht. Ich habe mal mit einem Mann gesprochen, der mit seiner Familie total zerstritten war und das lange Zeit. Ich habe immer wieder zu ihm gesagt, weißt du, du musst dich auch in deiner Familie mit deinen Geschwistern versöhnen. Kann nicht so sein. Eines Tages kam er und sagte, du, ich habe mit meinen Geschwistern allen reinen Tisch gemacht. Wir haben uns gegenseitig vergeben und da hat man gesehen, wie gelöst er ausgesehen hat. Unvergebenes Unrecht belastet. Löst Groll aus. Unsere Seele wird beschwert. Und Vergebenes, das löst es aus. Wir erinnern uns vielleicht dann eine Entschuldigung oder eine Versöhnung und sagen, hey, das war wirklich schön. Ich habe mich mit meinen Geschwistern versöhnt. Das hat mich aufgebaut. Vergessen. An wirkliches Vergebenes erinnern wir uns zwar auch vielleicht manches Mal, aber mit dankbaren Empfindungen. Und wir brauchen das Vergebene dem anderen nicht mehr nachtragen. Es gibt da manchmal sehr nachtragende Menschen, die vergessen nicht, was vor 20, 30, 40 Jahren ihnen angetan war. Wenn man wirklich vergeben kann und vergeben hat, dann wird das beim Gedächtnis da sein, aber in einer ganz anderen Weise. In den Versen 6 bis 13 ist es ein Bekenntnis allgemeiner Gültigkeit von David. David redet nicht mehr mit seiner Seele oder über das, wofür er Gott persönlich zu danken hat. Er sagt, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israel sein Tun. Und er betont wieder, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Und er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Und wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das sind ganz großartige Glaubenssätze. Die haben Gültigkeit für uns alle, unabhängig, ob Gott gerade so erlebt wird oder nicht. Auch da stellt sich ja dann immer wieder auch die Frage, wie ist unser Gottesbild? Ist dann Gott gut, wenn es uns gerade gut geht? Ist Gott vertrauenswürdig, wenn wir gerade Hilfe erfahren haben? Unser Gottesbild ist manchmal sehr abhängig von unserem momentanen Ergehen. Gute Erlebnisse geben das Gefühl, vielleicht wir haben einen guten Gott. Ist auch schön. Und in schwierigen Zeiten kann es passieren, dass wir daran zweifeln. Wenn es uns gut geht, fällt es uns vielleicht leichter zu glauben. Und wenn es uns nicht gut geht, fragen wir, warum, warum, warum. Wenn wir unsere Welt hineinschauen, die globale Pandemie der letzten beiden Jahre, sowie der brutale Krieg, der in der Ukraine herrscht. Die alle haben uns daran erinnert, wieder ganz neu, wie zerbrechlich Friede, wie zerbrechlich das Leben eines Menschen ist, wie zerbrechlich das alles sein kann. Wir haben dieser Tage einen Schock erlebt, meine Frau und ich. Einer unserer Enkelsöhne hatte einen Unfall Aber er und seine Frau wurden nicht verletzt, aber das Auto total zerstört. Sie haben uns Fotos geschickt. Also unglaubliche Bewahrung. Und wir alle sagen, so schnell kann es sein. Und so letztlich ist unser Leben. Auch Christen sind durch diese Ereignisse erschüttert und fragen sie oft, ich vielleicht, wo ist der Gott jetzt in allem? Kann er nicht den Tyrannen Einhalt gebieten? Paulus ermutigt uns, wenn wir mit unserer Schwäche, Schwachheiten konfrontiert sind, wenn wir von allen Seiten, wie er sagt, bedrängt sind und uns bange ist, nicht zu verzagen, so heißt es im 2. Korinther 4. Diese Dinge gehören zum Leben eines Christen, eines Menschen, der an Jesus glaubt. Aber sie sollen ihn nicht erdrücken. Eigentlich sollen uns diese Dinge näher bringen zu Jesus. Näher ziehen zu Jesus. Unsere Flucht zu Jesus umso deutlicher machen, wie sehr wir ihn jeden Tag brauchen. Das einmal alles wunderbar sein wird, das wird sein bei der Wiederkunft Christi, wenn wir unsere volle Erlösung empfangen, einem neuen, wiederauferstandenen Körper. Wir haben gestern einen Besuch gemacht bei einer 91-jährigen Frau im Krankenhaus aus unserer Gemeinde, die ins Krankenhaus eingeliefert wurde, weil sie beim Umdrehen im Bett die Hüfte ausgekehlt ist. Und sie liegt dort. Die Ärzte wollen ihr eine neue Hüfte reingeben mit einer 90. Und meine Frau hat gesagt, sie war so erschüttert, wie arm diese liebe Schwester da liegt. Also, auch das ist es so. Erst wenn wir bei Jesus sind, haben wir einen neuen Körper. Bis dahin seufzen wir. Und darum warten wir, wie Abraham, auf die Stadt, deren Baumeister Gott der Schöpfer ist, wie es im Hebräerbrief heißt. Also, wir brauchen kein Gottesbild, in dem das alles ausgeblendet ist, was Krankheit und Leid und Not anbelangt und Unrecht in dieser Welt. Jesus hat denen, die ihm nachfolgen, auch keinen generellen Schutz und auch keine Sonderbehandlung versprochen. Und wenn wir an die vielen Menschen, Brüder und Schwestern denken, die des Namens Jesu willen leiden, dann ist das ein angefochtenes Bekenntnis. Kein triumphierendes, sondern ein angefochtenes. In den Versen 14 bis 22 geht es um einen großen Horizont. Dort schreibt David, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub oder Ausstaub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, sagt er. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde und wir freuen uns, wenn wir junge Menschen sehen, die aufblühen und lebendig sind. Die Gnade des Herrn aber währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit sogar auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Herr Reich herrscht über alles. Dann heißt es, lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Vers 17 heißt es, die Gnade des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. In Jesus ist Gottes Barmherzigkeit und Gnade erschienen. In Jesus erleben wir das. Er handelt nicht nach unseren Sünden, wenn wir Vergebung erfahren haben, sondern er ist der, der uns vergibt. Das ist die frohe Botschaft, keine Drohbotschaft, sondern eine frohe Botschaft. Gottes Barmherzigkeit und Gnade hat einen Namen, nämlich Jesus, der sich für uns am Kreuz geopfert hat, damit wir Eingang das ewige Reich Gottes haben. Das ist ja die zentrale Botschaft, das Reich Gottes. Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, das Reich Gottes zu verkündigen, das zukünftige und jetzt schon in uns herrschende Reich Gottes. Und ich freue mich, dass das Reich Gottes ein Reich der Gerechtigkeit ist. Barmherzig und gnädig ist Gott. Das ist eine Einladung zu Jesus hin. Gottes und Barmherzigkeit und Gnade ist es, das unser Leben erneuert und verändert. Wir brauchen diese Veränderung, sie geschieht durch Gnade, nicht durch den erhobenen Zeigefinger, sondern durch Gnade. Gottes Barmherzigkeit, Gnade umfasst alles, jetzt schon und in Ewigkeit. Gottes Barmherzigkeit, gesagt, hat einen Namen. Ist Jesus, er ist unser Erlöser, unser Herr und unsere Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben. Wir dürfen im Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus erfahren, dass Gott gnädig ist. Jesus hat unsere Sünde getilgt. Jesus hat unsere Namen in das Buch des Lebens geschrieben. Jesus hat nicht unsere Sünde und unsere Untaten in ein Buch geschrieben. Es ist ausgelöscht. Wir werden leben ganz im Shalom, im Frieden Gottes. Das macht seine Gnade. Paulus drückt es so aus, und der Friede Gottes, der unser Denken bei Weitem übersteigt, bewahre, behüte eure Herzen und Sinne, wahre unsere Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich würde euch empfehlen, zumindest die ersten Verse dieses Psalms auswendig zu können. Wenn man mal in der Nacht nicht so schlafen kann, dass man ein Wort Gottes parat hat. Dieses Wort Gottes ist: Lobe den Herrn und viele andere. Ja, der Herr segne euch. Amen.